Die dunkle Jahreszeit hat begonnen. Aber, das merkt ihr alle, wir brauchen ja das Licht und zwar dringend. Und das nicht nur wegen dem viel zitierten Vitamin D. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Licht mit unserem Gehirn was macht, dem nämlich auf die Sprünge hilft. Und das ist unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Ja, ihr werdet es auch gemerkt haben, spätestens seit der Zeitumstellung neulich ist genug Licht wieder Mangelware und das wird auch die nächsten Monate so bleiben. Die dunkle Jahreszeit eben, heißt ja nicht umsonst so. Ausreichend Licht zu bekommen, das ist aber sehr, sehr wichtig für uns und das eben nicht nur wegen des eben schon erwähnten Vitamin-D-Haushalts, der ja maßgeblich auch durch das Sonnenlicht bestimmt wird, sondern auch sonst wirkt die Menge an Licht, die wir so abkriegen, sich aus. Und zwar zum Beispiel auf unsere Stimmung und sogar auf unser Denkvermögen. Aber wie genau das funktioniert und was wir daraus ableiten können für die nächsten Monate, darüber spreche ich heute mit Anna von Hopfgarten. Die ist Redakteurin bei Gehirn und Geist und Spektrum der Wissenschaft und heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Anna.
Hallo Marc.
Ja Anna, ihr habt euch bei spektrum.de gerade damit befasst, wie sich das Licht auf unser Gehirn oder auf unsere Kognition auswirkt. Und eure Geschichte, die beginnt in einem Altenheim. Was hat sich denn da gezeigt?
Ja, unser Autor Frank Lührweg berichtet in dem Artikel über ein Altenheim, das Schauplatz ist für ein kurioses Experiment. Da hat man die Lampen im Aufenthaltsraum ausgetauscht gegen extrem helle, mit einer Beleuchtungsstärke von 1000 Lux. Das ist ungefähr so hell wie im Fernsehstudio, also richtig gleißendes Licht. Und man hat auch andere Altenheime umgerüstet, aber nicht alle mit der gleichen Beleuchtungsstärke. Also manche waren genauso hell, in anderen, da hatte man aber nur so 300 Lux Leuchten installiert. Das ist eine normale oder so ein bisschen schummrigere Beleuchtung. Und dann haben immer morgens um 9 haben die Pfleger die Lampen angeschaltet und abends um 6 wieder aus. Und das Ganze lief dann über 3 Jahre lang. Und in dem Experiment wollten Schlafforscher herausfinden, inwieweit die Beleuchtung, das Verhalten und auch die Stimmung und die geistigen Fähigkeiten älterer Menschen mit Demenz beeinflussen. Und da fanden die tatsächlich einen erstaunlichen Effekt. Und zwar war bei den Seniorinnen und Senioren, die diesem hellen Scheinwerferlicht ausgesetzt waren, die hatten deutlich seltener depressive Verstimmungen. Die waren auch länger selbstständig, also konnten sich länger selbstständig anziehen, auf Toilette gehen, sich waschen. Und zwar bauten alle mit der Zeit kognitiv ab, die litten ja auch an Demenz, aber die in dem hellen Seniorenheim, die bauten deutlich langsamer ab als die in diesen dunklen Aufenthaltsräumen.
Das lässt einen schon mal aufhorchen, finde ich, wenn man da quasi nur das Licht verändert und sich dann so deutliche Unterschiede dann zwischen den verschiedenen Gruppen zeigen. Anna, kann man das so allgemein sagen? Licht wirkt also auf sehr, sehr vielfältige Weise auf unseren Körper?
Ja, genau. Also was schon länger bekannt ist und worüber auch häufiger berichtet wird, ist eben die Wirkung von Licht auf die innere Uhr. Also Licht hat einen Einfluss auf den sogenannten zirkadianen Rhythmus. Das heißt, alle Körperfunktionen von molekularen Vorgängen in den Zellen über den Stoffwechsel und Hirnfunktion, alles Mögliche unterliegt einem zeitlichen Rhythmus. Und da ist ein Zyklus, dauert da etwas länger als 24 Stunden. Deshalb nennt man das zirkadian, also ungefähr ein Tag. Und durch Licht lässt sich aber dieser Rhythmus in gewisser Weise beeinflussen und verschieben. So wird zum Beispiel empfohlen, dass man sich morgens nach dem Aufstehen möglichst hellem Licht aussetzen soll, damit die innere Uhr sich mit dem Schlaf-Wach-Rhythmus synchronisiert. Gerade Schichtarbeiter haben ja oft das Problem, dass sie wach sind, wenn es draußen dunkel ist. Und das bringt dann den Rhythmus durcheinander, was sich dann auch auf lange Sicht eben auf die Stimmung und aber auch leider auf die Denkleistung auswirkt und Konzentration und solche Dinge. Diesen langfristigen Effekt, den kennt man schon lange. Aber was jetzt neu ist oder relativ neu und so nach und nach bekannt wird, ist, dass Licht auch kurzfristig, also akut, auf das Gehirn wirkt und die Stimmung beeinflussen kann, die Denkleistung, die Aufmerksamkeit und auch das Gedächtnis.
Ja, sehr spannend. Ich glaube, da müssen wir kurz auch nochmal in den Schulunterricht vielleicht zurückgehen und auf das Thema Licht und Auge kommen. Also wenn man sich da so zurückerinnert, da gibt es so Zapfen und da gibt es Stäbchen und die sind irgendwie für das Sehen verantwortlich. Vielleicht kannst du das auch gleich nochmal kurz erklären. Aber es gibt, und das ist der Punkt, auch noch mehr Sehzellen, als man lange gedacht hat. Das hat man inzwischen rausgefunden. Welche denn?
Genau, also lange Zeit dachte man, diese Stäbchen und Zapfen, die man auch aus dem Biologieunterricht kennt, das wären die einzigen lichtempfindlichen Zellen in der Netzhaut. Auf der Rückseite des Auges ist ja die Netzhaut und dort befinden sich diese lichtempfindlichen Zellen, die man schon Ewigkeiten kennt. Aber anscheinend, wie du schon sagtest, gibt es auch noch einen weiteren Typ von Zellen, die zwar nicht fürs Sehen zuständig sind, aber trotzdem Licht detektieren können. Die kennt man noch nicht so lange. Und die Netzhaut ist in Schichten aufgebaut. Das heißt, eine Schicht ist die nach hinten gerichtete, also in Richtung Schädelhöhle quasi. Dort ist diese Schicht mit den Stäbchen und Zapfen. Und dann über eine Zwischenschicht sind diese Stäbchen und Zapfen mit den mit sogenannten retinalen Ganglienzellen verbunden, die die Sehinformationen schon mal vorverarbeiten. Und die Fortsätze dieser Ganglienzellen, die bilden zusammen den Sehnerv, der zum Gehirn läuft. Und diese normalen retinalen Ganglienzellen, die sind selber gar nicht lichtempfindlich. Die leiten eben nur die Informationen von den Stäbchen und Zapfen weiter. Und jetzt erst im Jahr 2002 hat man einen Typ von retinalen Ganglienzellen entdeckt, der eben doch auf Licht reagiert. Und die werden intrinsisch photosensitive retinale Ganglienzellen genannt. Langer Begriff. Und davon gibt es gar nicht so viele. Im Verhältnis zur Gesamtzahl der retinalen Ganglienzellen sind das relativ wenige, was vielleicht auch der Grund ist, warum man die so spät erst entdeckt hat.
Und die haben aber offenbar unterschiedliche Funktionen.
Genau, die normalen retinalen Ganglienzellen, die sind ja quasi eine erste Verarbeitungsstufe der Sehsignale. Und diese intrinsisch photosensitiven Ganglienzellen, die haben direkt mit dem Sehen nichts zu tun. Aber über die kommt eben dieser langfristige Effekt des Lichts auf die innere Uhr zustande und aber auch dieser akute Einfluss auf die Stimmung und die Kognition. Und von dieser Art von Ganglienzellen gibt es wiederum verschiedene Subtypen, die jetzt so nach und nach untersucht werden. Und am besten untersucht es bisher ein Typ, der nennt sich M1-Subtyp, von dem weiß man, dass der eben auch dafür verantwortlich ist, dass die innere Uhr synchronisiert wird, der aber auch zum Beispiel für die stimmungsaufhellende Wirkung von Licht verantwortlich zu sein scheint.
Was ich total spannend finde, ist, wie untersucht man denn sowas eigentlich? Also ihr zitiert da so ein paar ganz interessante Experimente und Studien, finde ich. Und das gibt einen schönen Einblick darin, wie man eigentlich sich so mit Licht und Sehen befassen kann.
Ja, genau. Also was ich ganz interessant fand, ist, dass man schon 1920 geahnt hat, dass es solche Zellen geben wird, weil da hat der Genetiker Clyde Keeler hat festgestellt, dass Mäusen, bei denen die Stäbchen und Zapfen nicht funktionieren, weil die irgendwie genetisch verändert waren, dass die Pupillen der Mäuse trotzdem bei Lichteinfall sich verengen. Und deshalb hat er damals schon angenommen, dass im Auge irgendwelche Zellen sein müssen, die Licht detektieren können. Aber da hat dann niemand weiter nachgeforscht. Das ist dann einfach so stehen geblieben. Und erst 2002 hat man dann diese spezielle Art von Ganglienzellen entdeckt. Ich nehme an, das war bei Mäusen, das weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Und dann kamen später Experimente an Menschen dazu. Zum Beispiel haben Forscher untersucht, inwieweit Licht die Hirnaktivität von vollständig Blinden beeinflusst. Also bei denen diese intrinsisch photosensitiven Ganglienzellen noch intakt waren, die aber nichts sehen konnten und auch kein Licht erkennen konnten. Und da hat man die Versuchspersonen in einen Hirnscanner gelegt und hat ihnen einen LED-Bildschirm vor die Augen gehalten, der entweder aus war oder in hellem blauen Licht erstrahlte, was die aber nicht erkennen konnten. Und die Lichtstrahlung hat dann die Aktivität einiger Hirnregionen verändert. Also die hat einige Hirnregionen aktiviert, obwohl die Versuchspersonen das nicht sehen konnten. Und das waren unter anderem Hirnregionen, die an kognitiven Prozessen beteiligt sind, weshalb man da schon mal auch annahm, dass das möglicherweise das Licht einen Effekt darauf hat. Und es gibt auch verschiedene Verhaltenstests an Menschen mit normalem Sehvermögen, die gezeigt haben, dass eben Licht, dass die Menschen in Aufmerksamkeitstests besser abschneiden lassen. Also wenn man Versuchspersonen hellen blauem Licht ausgesetzt hat, dann haben die in Aufmerksamkeitstests besser abgeschnitten als Menschen, die eher dunkleren, roten Licht ausgesetzt waren. Und das scheint sogar nachzuwirken. Also wenn man sich diesem hellen Licht aussetzt und es dann ausgemacht wird, dann ist man selbst kurze Zeit später noch aufmerksamer als ohne dieses helle Licht. Ja, also gab es sogar interessante vorläufige Studien aus Klassenräumen in Schulen. Da hat man Klassenräume mit unterschiedlicher Lichtstärke ausgestattet. Also man hat ein paar Klassen wurden mit sehr hellem bläulichem Licht beleuchtet, andere mit eher dunklerem rötlichen. Und es hat sich gezeigt, dass die Kinder aus den hellen Klassenräumen tatsächlich in der Schule besser waren als die anderen. Allerdings, man muss dazu sagen, das war eine sehr kleine Studie mit einer kleinen Stichprobe. Da ist die Aussagekraft wahrscheinlich noch, also doch noch recht beschränkt. Das müsste man noch mal größer angelegt untersuchen.
Aber ich glaube, wir können festhalten, wir haben sehr, sehr sensible Sensoren für Licht. Und ja, dann ist die Frage natürlich, kann man jetzt daraus, was du gerade erzählt hast, ableiten, dass wir wirklich mit dem richtigen Licht besser denken können?
Also was zumindest so ist, ist, dass das Licht wacher macht. Also helles Licht macht wacher und erhöht die Aufmerksamkeit. Und sowohl wach zu sein als auch aufmerksam ist ja eine Voraussetzung dafür, dass wir gut denken können. Also das wäre jetzt so ein indirekter Effekt auf das Denken. Es gibt aber offenbar auch Hinweise darauf, dass diese intrinsisch photosensitiven retinalen Ganglienzellen auch direkt neuronale Schaltkreise im Gehirn aktivieren, die für kognitive Fähigkeiten zuständig sind. Da ist ein Beispiel, sind Gedächtnisregionen, also der Hippocampus zum Beispiel, das ist ja eine wichtige Gedächtnisregion. Der produziert bei hellem Licht deutlich mehr von einem Molekül, das nennt man Wachstumsfaktor, also ein bestimmter Wachstumsfaktor, der das Wachstum von Nervenzellen anregt und auch die Verschaltung von Nervenzellen anregt. Und das scheint durch Licht in Gang gesetzt zu werden. Also das wäre ja jetzt dann eine direkte Folge auf ein Hirnareal, das für die Kognition, in dem Fall für das Gedächtnis zuständig ist. Und es gibt auch Tests an Ratten, dass tatsächlich schummriges Licht, also sehr dunkles Licht, vergesslich macht und im Gegenzug helles Licht die Merkfähigkeit steigert.
Aber weiß man schon, wie das genau funktioniert oder welche Prozesse da ablaufen?
Ja, also neben dieser direkten Aktivierung der Hirnschaltkreise, was ich gerade gesagt habe, scheinen wohl auch Hormone eine Rolle zu spielen. Darunter ist das Melatonin, das kennen ja wahrscheinlich viele, weil man das auch so kaufen kann, das wir als Schlafhormon kennen. Und das Cortisol, das auch als Stresshormon bekannt ist. Und je nach Lichtverhältnissen und auch nach Tageszeit wird mehr von dem einen und mehr von dem anderen ausgeschüttet. Also Melatonin macht eher müde und Cortisol schärft die Aufmerksamkeit. Und Licht scheint zum Beispiel sehr helles Licht eher die Ausschüttung von Cortisol zu stimulieren über verschiedene Hirnareale. Und dann gibt es noch einen weiteren Botenstoff, der heißt Orexin und der steuert unter anderem, wie wach wir uns fühlen. Und helles Licht stimuliert anscheinend die Ausschüttung von Orexin in bestimmten Hirnarealen.
Okay, und wenn man all diese Erkenntnisse jetzt mal im Hinterkopf behält, könnte man die dann in Zukunft nicht auch gezielt nutzen, um eben positive Effekte dann auch zu erzielen beim Thema Denken?
Ja, ich denke schon. Also ich finde dieses Experiment zum Beispiel im Altenheim und auch in den Klassenräumen schon erstaunlich und könnte mir schon vorstellen, dass man da vielleicht auch was für die Praxis für mitnehmen kann. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie angenehm das ist, wirklich in so einem Studiolicht den ganzen Tag sich aufzuhalten, aber vielleicht gibt es da ja auch ein Effekt, wenn das Licht nicht ganz so stark ist oder so. Also ich denke, gerade alte Menschen sitzen ja oft in sehr düsteren Wohnungen, hinter zugezogenen Gardinen, noch mit alten 40-Watt-Birnen an der Decke. Und vielleicht kann man da dann auch ein bisschen drauf achten, dass dort die Beleuchtung etwas ausgebaut wird und auch diese Personen häufiger mal ans Tageslicht kommen. Weil das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, Tageslicht ist natürlich immer noch viel stärker als diese ganzen Lampen in der Wohnung. Also das hat noch einen viel, viel stärkeren Effekt. Und wann immer es möglich ist, sollte man tagsüber, vor allem morgens, vormittags rausgehen ins helle Licht. Und gerade Personen, die das selbstständig nicht mehr können, die sollte man dann halt auch regelmäßig rausbringen. Ja, das gilt übrigens auch für Kinder. Einmal wegen des erwähnten Effekts, aber auch wegen der Entwicklung der Augen. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber man weiß ja inzwischen auch, dass Kinder, die zu viel Zeit drinnen im Dunkeln verbringen, dass die tendenziell eher kurzsichtig werden, weil die Augen zu weit in die Länge wachsen. Also auch Kinder sollte man möglichst viel rausschicken.
Das ist total spannend. Sehr, sehr viele spannende Erkenntnisse, die man da hat. Aber auch noch vieles unklar, was hier so die Korrelation zwischen Kognition, sag ich mal, und Licht irgendwie betrifft. Wo braucht es denn aus deiner Sicht noch mehr Forschung? Oder was weiß man noch nicht? Was würde man gerne noch rausfinden?
Ja, es ist natürlich längst noch nicht alles verstanden. Also man kennt noch nicht alle Mechanismen, die hinter der Wirkung von Licht auf das Denken stecken. Und was man zum Beispiel auch weiß, ist, dass Licht bei menschlichen Säuglingen für eine gesunde Hirnentwicklung entscheidend ist. Also man sollte auch Neugeborenen regelmäßig ins Licht bringen, weil sich sonst das Gehirn anscheinend nicht ganz so gut entwickelt. Aber warum das so ist, das ist auch noch unklar. Und ich denke, da ist noch einiges an Forschung nötig. Auch gerade für Frühchen, die dann in Inkubatoren sind, da sollte man ja auch genau wissen, wie beleuchtet man die und so weiter. Und viele Erkenntnisse stammen halt auch aus Tierstudien, ne, von Mäusen und Ratten. Und die kann man ja auch nicht unbedingt 1:1 auf Menschen übertragen. Und ich denke, da muss man auch noch einiges erforschen, sofern das denn möglich ist.
Ja, trotzdem krass, was sowas Selbstverständliches wie Licht, dem wir uns täglich irgendwie aussetzen, mehr oder weniger eben dann doch so krasse Effekte haben kann. Anna, ich würde zum Abschluss gerne noch fragen, aus dem, was wir jetzt gehört haben, kann man da vielleicht so für die nächsten dunklen Monate noch ein paar Tipps ableiten?
Ja, also Fachleute raten allgemein zu so einer Art Lichthygiene. Das heißt, man sollte sich morgens möglichst schnell, das hatte ich ja schon gesagt, hellem Licht aussetzen. Das ist natürlich im Winter nicht unbedingt immer so einfach, weil es dann oft morgens noch dunkel ist. Da können Tageslichtlampen helfen. Es gibt ja so spezielle Tageslichtlampen, die sehr, sehr hell sind. Wenn man an solche nicht rankommt, sich solche nicht anschaffen will, dann würden aber auch schon sehr helle Lampen einfach ausreichen, denke ich mal. Ist mir jetzt auch, muss ich zugeben, die Experimente, die dazu gemacht wurden, sind mit sehr extremen Lichtstärken gemacht worden, die man so einfach auch gar nicht erzeugen kann. Aber ich würde jetzt aus eigener Erfahrung sagen, es hilft zumindest, wach zu werden, wenn man möglichst helles Licht anmacht morgens und dann eben möglichst früh rausgeht, sobald es hell ist. Und dann sollte man möglichst viel Pausen auch im Tageslicht machen, Spaziergänge, also tagsüber möglichst viel Licht tanken und dann aber 3 bis 4 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen dann eher auf Licht verzichten, damit man wieder müde wird. Und das ist jetzt für die Weihnachtszeit ja vielleicht auch ganz nett, wenn man den ganzen Tag über eher ungemütlichem Licht ausgesetzt ist, dann kann man sich halt abends dann nochmal gemütlich machen mit Kerzen und eher dem gewohnten schummrigen Licht.
Ja, aber beim Thema Licht auf jeden Fall so in den nächsten Monaten, in den wenigen Stunden, in denen man es bekommen kann, ist die Devise wahrscheinlich wirklich viel hilft viel, ne?
Ja, nehme ich an.
Also ein Appell an uns alle, dass wir auch in den nächsten dunklen Monaten darauf achten, dass wir genug Licht abbekommen, denn das tut uns gut. Den Artikel zum Thema, den findet ihr auf spektrum.de und in der neuen Ausgabe von Gehirn und Geist. Ist ja dann auch nachzulesen, da könnt ihr nochmal reingucken, wenn ihr das Ganze nochmal nachverfolgen wollt. Und liebe Anna, dir sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären.
Ja, danke auch.
Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Ausgabe des Spektrum-Podcasts. Eine neue Folge kommt wie immer nächsten Freitag. Wäre schön, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.